Deutschlandfunk Kultur. Kompressor mit Max Oppel.
Wir könnten genauso gut tot sein, heißt der Eröffnungsfilm der Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale, die ja heute begonnen hat. Eine deutsch-rumänische Sozialsatire, man könnte auch Dystopie sagen. Es geht um die Bewohner eines Hochhauses, die sich irrationalen Ängsten hingeben und, als dann ein Hund verschwindet, völlig durchdrehen und jeden verdächtigen, das Tier umgebracht zu haben.
Solange so einer wie er sich im Haus frei bewegen kann, möchte ich ein Sicherheitsschloss.
Gerd, ich bitte Sie. Wolfram verkauft hier nur seine Gedichte.
Ich bewege mich nicht frei im Haus. Ich bin nur im Fahrstuhl.
Und wenn er aussteigt? Jedes Mal, wenn der Fahrstuhl hält, kannst du aussteigen. Was dann?
Das stimmt.
Tue ich aber nicht.
Wir können uns glücklich schätzen, dass wir noch am Leben sind.
Verdächtigungen, totale Kontrolle, Hygienevorschriften, strenge Hierarchien. Das sind wirklich beklemmende Szenen und sie erinnern stark an irrationale Aussagen von Politikern in der Corona-Pandemie und an die Panik, mit der viele Leute reagiert haben in den letzten 2 Jahren. Wir wollen mehr wissen über diesen besonderen Film und zwar von der Regisseurin selbst, von Natalia Sinelnikova. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ja, schon der Titel ist ja eine sehr düstere Aussage. Wir könnten genauso gut tot sein. Da könnte man ergänzen, weil sich das Leben unter diesen Bedingungen gar nicht mehr lohnt. Wie sind Sie denn zu dieser Geschichte gekommen?
Die Geschichte begann mit dem Ort, also mit dem Ort des Hochhauses, das mich fasziniert hat, wo ich auch aufgewachsen bin. Und an diesem Ort wollte ich eben die Geschichte spielen lassen. Und dann ist im Verlauf der Entwicklung auch ja, meine eigene Geschichte eingeflossen, aber auch politische Ereignisse. Und dann haben wir es mit meinem Co-Autor Viktor Galandi und meinem Team immer mehr fokussiert auf dieses Thema und auch diese Frage, was Angst aus Menschen macht und welche Ventile sich Angst in einer Gemeinschaft sucht und wie sie die Gemeinschaft auch verändert.
Was meinen Sie, Sie haben das selbst erlebt? Sie haben ja wohl nicht so eine Art von beklemmender Situation in Ihrem eigenen Wohnhaus erlebt, oder?
Natürlich nicht. Also es ist der Film oder die Geschichte ist jetzt nicht 1:1 biografisch zu verstehen, aber es basiert natürlich schon auf meinen Erfahrungen als Immigrantin in Deutschland, um den Kampf um Zugehörigkeit, wo gehört man dazu und auch die Beobachtung der Gemeinschaft.
Ja, was dann eben ganz schnell dazu führen kann, dass man eben als, ja, als Ausgestoßene in dem Fall sich fühlen muss, ja, weil die anderen einen nicht akzeptieren.
Genau, oder allgemein eben die Frage, die aufgeworfen wird, wer bestimmt denn, wer dazugehören darf und wer nicht und wer bestimmt über dieses Wir und das Ihr.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja schon angedeutet in der Anmoderation, dass mich das schon an die aktuelle Zeit auch natürlich erinnert. Sie haben diesen Stoff aber schon, also mit dem Film schon vor der Corona-Zeit begonnen. Wurden Sie gewissermaßen von der Realität dann auch eingeholt? Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben vor der Corona-Zeit angefangen zu schreiben und dann war es erschreckend, welche Parallelen dann plötzlich zur Corona-Zeit zu unserem Film eben aufgekommen sind. Und wir haben sogar bestimmte Szenen im Buch, wo Masken vorkamen, rausgenommen, weil wir eben nicht einen Film über die Corona-Zeit machen wollten, sondern einen Film über Dynamik der Angst. Und natürlich ist aber, wie Sie auch gesagt haben, dass natürlich auch die Corona-Zeit ein gutes Beispiel dafür, wie irrationale Ängste sich hochschaukeln und auch eine Gemeinschaft sich tatsächlich radikalisiert.
Ja, und da wirkt der Film dann geradezu parabelhaft. Ja? Also im Mittelpunkt steht Anna, die Sicherheitsbeauftragte des Hauses, gespielt von Johanna Jakob. Anna wohnt mit ihrer paranoiden Tochter zusammen in einer Wohnung und die Tochter hat sich im Badezimmer verschanzt.
Ich darf nicht rauskommen, weil ich den bösen Blick habe.
Was soll das? Du weißt doch, dass es sowas nicht gibt.
Ich habe mir gewünscht, dass Willi aufgeschlitzt wird, seine Gedärme herausquellen und er qualvoll verblutet. Und dann ist er verschwunden. Es ist meine Schuld, dass er tot ist.
Die Frage der Schuld, gemischt mit irrationaler Angst, das erinnert dann eben schon sehr stark an Menschen, die sich eben jetzt auch in der letzten Zeit nur noch zu Hause verschanzt haben, vor lauter Angst, sich oder andere anzustecken. Das haben sie gewissermaßen prophetisch vorhergesehen.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Es war, der Gedanke dahinter waren zweierlei Motive. Das eine ist dieses Phänomen Hikikomori, wo sich Jugendliche eben einschließen zu Hause oder in ihren Zimmern, weil sie eben überfordert sind mit der Leistungsgesellschaft und nicht Teil dessen sein wollen. Und auf der anderen Seite war auch das Motiv, dass Iris spürt, dass sie irgendwie nicht dazugehört und sie gleichzeitig versucht, etwas zu tun, um dazuzugehören. Und sie denkt, dass sie die Gemeinschaft schützt, indem sie sich einsperrt, weil sie ihm an diesen bösen Blick glaubt, der der Gemeinschaft schaden könnte. Und gleichzeitig spiegelt auch ihr Glaube an diesen bösen Blick, das heißt, dass sie böse Dinge tun kann und verursachen kann, ja auch etwas, was die Gemeinschaft ihr vielleicht auch unbewusst unterstellt.
Ja,
genau.
Ja, ja,
genau,
ja.
Genau.
Also das ist wirklich eine total spannende Konstellation. Aber Sie sagen, also dieses Haus ist im Grunde genommen das Haus, an das Sie sich erinnern. Gleichzeitig ist es aber kein reales Haus, ne, in dem Sie gedreht haben, sondern Sie haben die Bilder montiert, habe ich gelesen. Warum haben Sie kein echtes Haus genutzt, sagen wir mal in irgendeiner Vorstadt von Berlin?
Weil das Haus es so nicht existiert hat, wie wir uns das vorstellen. Weil ich habe das auch nicht so erlebt. Also das Haus oder die Häuser, in denen ich aufgewachsen bin, die Hochhäuser waren ganz normale Plattenbauten. Und uns war total wichtig, eine Art Oase, eine Art Hotel fast zu erzählen. Ein Resort, wo man sich reinkommt und wahnsinnig wohlfühlt. Ne? Wo gefühlt Teppiche liegen, gefühlt Musik läuft. Ne? Also ein Ort, wo man sich fallen lassen kann. Und diesen Ort haben wir so nicht gefunden. Dann hat unsere großartige Szenografin Elisabeth Koserski mit ihrem Team das wie zusammengebaut aus verschiedenen Orten, die wir dann eben gefunden haben und digital sogar erweitert haben. Also ich wollte ein Haus erzählen, eine Art Welt erzählen, wie ich empfunden habe oder empfinde, dass Deutschland sich eben auch darstellt als, ne, wir sind eine offene, multikulturelle Gemeinschaft, eine Gesellschaft, wo es eben viel auch um Symbolpolitik geht, aber wie sieht es denn in Realität aus und wie fühlen sich Menschen in Deutschland, die tagtäglich diskriminiert werden aufgrund von verschiedenen, ihrem Hintergrund und so weiter. Und das war mir wichtig eben zu erzählen.
Mhm. Und diese Art von Diskriminierung haben Sie selbst erfahren? Darf ich fragen, wie das vonstatten ging, wie das damals war?
Ich würde ungern über meine eigenen Diskriminierungserfahrungen sprechen. Ich kann nur so viel sagen, dass eben ich russisch-jüdischer Kontingentflüchtling bin und wir mit meiner Familie eben auch so nach Deutschland gekommen sind. Und eben wie viele Immigrantinnen und Immigranten eben Teil dieses Assimilationsprozesses auch wurden. Das heißt, man hat versucht, so gut wie es geht, alles, was an einem fremd erschien, für die Gemeinschaft abzulegen und möglichst eben keine Probleme zu bereiten, möglichst sozusagen zu verschmelzen mit der Gemeinschaft. Und das ist etwas, was wir gespürt haben, was wir tun müssen, um zu überleben oder um zu funktionieren, um dann erst festzustellen, dass das eigentlich vielleicht nicht der richtige Weg ist.
Mhm. Genau das tut nämlich auch die Protagonistin Anna im Film. Und naja, also man kann ja diese Entwicklung sehr schön verfolgen in dem Film. Es gibt aber eigentlich am Ende, ohne dass ich jetzt spoilern will, es gibt eigentlich keine Lösung, sondern es bleibt düster bis zum Schluss. Sind Sie da auch pessimistisch, dass der Mensch eigentlich kaum dazulernt und auch nach dieser Krise und den Erfahrungen trotzdem nichts dazulernt?
Ich bin der Meinung, dass man mit dem Film oder mit den Geschichten eher das Publikum wachrütteln kann, ihnen eher klar machen kann, wie es ist, weil ich glaube, dass das die größte Auswirkung hat. Mir war ganz wichtig, kein Märchen zu erzählen mit einem Ausgang oder einer Geschichte, die sich für mich falsch anfühlt, wo ich das Gefühl habe, ich verrate die Figuren, weil so ist es eben nicht in der Realität. Aber ich bin optimistisch, dass es eben Raum für diesen Film gibt, dass der Film gezeigt wird und dass der Film auch in den Menschen etwas auslöst. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir mit Filmen aufrütteln, dass wir sozusagen unbequem sind und vielleicht auch unversöhnlich. Und gleichzeitig ist der Film auch meiner Meinung nach sehr witzig und eben spielt mit verschiedenen Genres. Und das war mir auch total wichtig, dass eben verschiedene Menschen vielleicht verschiedene Dinge an diesen Film knüpfen.
Der Film ist witzig, aber das Lachen bleibt einem wirklich regelmäßig im Halse stecken. Das kann ich wirklich vom eigenen Anschauen sagen. Und er ist auf jeden Fall aufrüttelnd. Wir könnten genauso gut tot sein. Eröffnungsfilm der Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale. Premiere ist morgen Abend um 18:45 Uhr im Berliner Kino International. Und das war die Regisseurin Natalia Sinelnikova. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank.